Herzlich willkommen zu unserer Special-Folge. Wir haben es angeteased in der letzten Folge vor einer Woche. Jetzt ist es wahr geworden. Wir befinden uns wieder für euch, immer noch für uns, in meinem Wohnzimmer, an meinem Wohnzimmertisch. Wir sind Benny. Hallo Benny.
Hi und ja.
Und du. Du ist in dem Fall ich, Tim.
Und es ist immer noch der 8. September.
Es ist für uns immer noch der 8. September und wir haben uns Folgendes überlegt.
Wir hätten mal Plätze tauschen sollen, so zweite Halbzeit mäßig. Einfach damit wir ein bisschen einen Twist reinkriegen.
Aber es ist ja keine zweite Halbzeit, ist ja ein neues Spiel.
Ja, trotzdem.
Wir hätten nach der ersten China-Pause der letzten Folge Plätze tauschen müssen.
Aber das wissen die Zuhörer nicht. Du sitzt immer auf der Seite, auf der Vorderseite des Mikrofons, weil mein natürliches Organ heftiger ist als dein.
So ist es. Alle deine Organe sind heftiger als meine.
Und du glaubst, dass hinten raus das Mikrofon nicht so viel Power hat.
Genau. Ich muss sagen, die Ergebnisse geben mir recht. Wir sind bisher immer ganz gut ausgesteuert.
Wir sind gut ausgesteuert.
Genau. Warum ist es eine Special-Folge? Ihr seht es ja schon am Titel. Wir haben uns überlegt, seitdem wir jetzt unseren neuen Modus haben, dass wir jetzt auch wirklich immer ernsthaft über alles, über was auch immer es ist, reden, also dem immer dem Thema, was wir uns dann vorgenommen haben, dass das relativ viel Zeit einnimmt. Dadurch sind aber unsere berühmten Handy-Notizen ein bisschen immer in den Hintergrund geraten.
Richtig.
Und da haben wir uns jetzt gedacht, können wir die Zeit nutzen in einer Special-Folge mit einer kurzen oder vielleicht auch langen. Mal gucken. Wissen wir doch nicht. Mal schauen, was das so bringt. Dass wir einfach mal unsere ganzen kurzen Themen aus den Handy-Notizen abfrühstücken können. Und das heißt ja nicht, dass sie auch in kurzer Zeit abgefrühstückt sind. Manchmal kann man sicherlich auch über viele Sachen längerfristig reden. Aber dass wir jetzt nicht ein Hauptthema haben, sondern ein bisschen so wie vorher, aber jetzt ganz gezielt ganz viele Handy-Notizen. Und ich würde vorschlagen, wenn du damit einverstanden bist, dass wir auch hier ein kleines Ping-Pong-Spiel draus machen.
Ja.
Dass wir das abwechselnd tun.
Das finde ich gut. Ich habe zwei Arten von Handy-Notizen. Normale Handy-Notizen und Callbacks.
Ja, oh, schön. Eine Callback-Notiz gefällt mir gut.
Sollen wir die Callbacks voranstellen? Hast du auch Callbacks?
Nein, keine bewussten. Kann sein, dass da welche dabei sind, zufällig, okay. Aber eigentlich nicht.
Oder wollen wir einfach chronologisch runtergehen? Oder
wie ich würde sagen, einfach, wie wir uns fühlen. Wenn du jetzt Bock auf einen Callback hast, mach einen Callback. Wenn du von oben anfangen möchtest, fang von oben
an. Ich glaube, ich mache einfach die Callbacks jetzt erstmal. Ich fange einfach mit den Callbacks an.
Bitte.
Die sind zum Teil, manchmal sind es größere Themen, manchmal sind es einfach nur ein Satz, den ich sagen wollte. Mhm. Ein sehr, sehr alter Callback, der älteste, den ich habe, bezieht sich darauf, dass du mir mal gesagt hast, dass ich Hit Me Baby One More Time von Travis hören soll.
Ja.
Und ich habe das getan.
Ja.
Und ich hatte einfach den Eindruck, dass eine Bande von Besoffenen um 2 Uhr nachts einfach Bock hatten, ins Mikrofon zu grölen. Und das ist das Ergebnis.
Ja, das
und
stimmt.
Und ich wusste nicht mehr genau, warum du mir das empfohlen hattest. Ich fand das ganz, ganz gut. Aber es war einfach war so richtig. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass sie schwerst besoffen waren und gesagt haben, mach mal, drück mal auf Aufnahme.
Ich habe das dir empfohlen, weil wir zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen haben, dass es Songs gibt, Popsongs gibt, wo man erst durch Cover merkt, was das eigentlich für geile
Richtig.
Songs sind.
Und genau, das und da habe ich nicht erwartet, dieses Besowski-Gröhl-Session-Ding zu haben.
Dass es überhaupt diese Facette hat, ist doch interessant. Der Song, der ja sonst irgendwie so ein...
Ich fand den Song immer schon toll.
Auch im Original,
meinst du? Ja, ich bin ganz begeistert davon, wie der strukturiert ist und aufgebaut ist.
Ich fand den auch mal toll, aber das hatte ja sexuelle Gründe damals.
Ach so. Ja. Britney Spears konnte ich nie so sehen, weil sie für mich wirklich gerade am Anfang einfach so doll ein Kind war.
Aber trotzdem war sie älter als ich.
Ja, aber irgendwie war sie zu offensichtlich Business-Marionette. Und ich hatte
das
Gefühl...
Hast du das damals schon geschaut?
Ja, so ein bisschen war mir das unangenehm. Ich hatte das Gefühl, das ist nicht sie wirklich, sie will das nicht, sie ist nicht selbstbestimmt.
Da hast du auch vollkommen recht mit gehabt, aber das habe ich damals weder gesehen noch...
Das ist ein Upturner für mich.
Ja, hat es mich abgeturnt. Also ich weiß auch nicht, ob es mich abgeturnt hätte, wenn ich es gesehen hätte. Weiß ich nicht, da müsste ich mit meinem, in dem Fall, keine Ahnung, 12-jährigen, 11-jährigen ich nochmal sprechen. Mhm. Das weiß ich heutzutage nicht mehr.
Ich war ja 1,5 Jahre älter als du.
Das stimmt, das ist eine große Diskrepanz in diesem Alter, muss man sagen.
Demnach ist sie auch wahrscheinlich jünger als ich, vielleicht?
Das kann ich sofort googeln. Wir sind ja heutzutage in einer Zeit, wo man Gott sei Dank alles sofort googeln kann. Das sind ja gute Good Times, wie wir wissen. Nein, sie ist älter als du. Sie ist Baujahr 81.
Oh, so alt.
2. Dezember 81.
Aber die war auch sehr auf Junge.
Auf Schulmädchen-Lolita-mäßig. Genau. Aber wann war das denn, Baby One More Time? 99, ja.
Dann war ich 13. Und sie hat sie auch noch so gesungen, die so, wow, sei es.
Aber so singt sie ja immer noch.
Ja, das fand ich auch nicht besonders sexy.
2012 war sie die bestbezahlte Frau im Musikgeschäft.
2006?
12. Hat sie 58 Millionen US-Dollar Jahreseinkommen gehabt. Nicht schlecht, Britney, nicht schlecht.
Das war mein erster Callback.
Ja, schöner Callback. Ich möchte ganz kurz eine Sache, ich habe mir einen Welt.de-Artikel gespeichert, den werde ich nicht komplett vorlesen, der ist zwar nicht sehr lang, aber ich möchte trotzdem ganz kurz deine Meinung dazu hören. Und zwar ist die ganz oben steht Fußball, dahinter steht 10 Stiche.
10 Stiche?
10 Stiche. Und die Headline ist: Bis in den Penis, Fußballer für 5 Jahre gesperrt. Vom 19.02. Klingt kurios, dürfte aber äußerst schmerzhaft gewesen sein. In einer Amateurliga in Frankreich kam es nach der Partie zum Streit. Der endete mit einem Biss unter der Gürtellinie und anschließend beim Arzt. Und auch schöner...
Muss man sich ja für runterbeugen. Das ist irgendwie, kann nicht so richtig im Affekt passieren.
Nee, das muss schon ziemlich absichtlich passiert sein. So wie damals bei Mike Tyson. Ins Ohr.
Ins Ohr.
Der Artikel fängt an mit: Das muss wehgetan haben. Und um es vorwegzunehmen, nein, an dieser Aktion war nichts, aber auch gar nichts lieb gemeint. Wer hätte das denn vermutet?
Was ist das für eine Redaktion? Welt?
Ja, Welt. Welt.de, Scheiß Springer Verlag, Drecksleute, allesamt. Gott, über die Bildzeitung könnte ich mich auch schon wieder echauffieren, bis zum Geht nicht mehr. Stellen Sie sich einen wütenden Mann vor, der vor Ärger das Gesicht verzieht, vielleicht die Zähne fletscht und dann, anstatt seinem Kontrahenten eine zu langen...
Wie man das normalerweise tut.
Wie man das immer sonst macht, wenn man das Gesicht verzieht, auf eine etwas seltsame Idee kommt. Er beißt ihm in sein bestes Stück. Nicht zaghaft, sondern voller Wut. Und zwar so sehr, dass der Gebissene zum Arzt muss. Die Wunde wird genäht mit 10 Stichen. Der wurde gesperrt für 5 Jahre.
Dann ist seine Karriere vorbei im Amateurfußball, würde ich sagen.
Allerdings wurde das Opfer auch gesperrt, lese ich gerade.
3 Jahre.
Das passierte übrigens beim Spiel zwischen den Mannschaften aus Terville und Södrich im Osten Frankreichs. Gab es erst ein Handgemenge.
Was da los ist?
Ach, und der gebissen wurde, der ist zwischen 2 andere Streitende dazwischen gegangen, wollte schlichten. Und jetzt würde es bitter bereut haben.
Aber warum wurde denn gesperrt?
Also es wurde aufgearbeitet, Ergebnis. Der Beißer wurde nun für fünf Jahre gesperrt. Dass allerdings das Opfer ebenfalls verbannt wurde, wenn auch nur für 6 Monate, mutet doch etwas skurril an. Hier steht keine Begründung, nur dass das Spiel 1-1 endete.
Super schlechter Journalismus.
Das ist halt einfach Springer. Ja, aber fand ich kurios, fand ich irgendwie auch ganz witzig. Bis in den Penis für 5 Jahre. Das ist eine lange Zeit für so einen Fußballer.
Ja, das ist einfach vorbei.
Ja, der wird auf jeden Fall kein Profi mehr werden. Aber ist
nur Amateurbereich.
Und nur Frankreich.
Ja, okay. Ich habe gerade gesehen, Paris Saint-Germain hat jetzt irgendwie 7 Corona-Profis.
7? Ich habe nur das mitbekommen, dass Mbappé. Mbappé. Kylian Mbappé.
Super, alle haben Corona da.
Aber ganz kurz, erinnerst du dich noch an Mike Tyson und Evander Holyfield?
Holyfield, geil, ja.
Wenn er Holyfield.
Das war so eine Art Verzweiflungsbiss, ne?
Ja, genau. Mike Tyson hat ordentlich auf die Rübe bekommen und dann gab es halt so dieses typische Umarmen und Kuscheln, wo sich immer beide ausruhen, so kurz beim Kampf, und dann hat er ihn noch einmal reingebissen und Evander Holyfield ist wie so ein Derwisch dann durch den Ring gehüpft.
Also ein Stück wirklich abgebissen.
Ja, richtig abgebissen, ein Stück. Ich weiß gar nicht, ob er es ausgespuckt oder runtergeschluckt hat, das erinnere ich jetzt gerade nicht von den TV-Bildern. Aber ja, das war ein bisschen crazy.
Oh, ich erinnere mich, wie Michael Stich umgeknickt ist mit seinem Knöchel.
Oh, das weiß ich auch noch. Oh Gott, das war furchtbar. Ich bin ja...
ich erinnere noch das Bild, das Standbild in der Zeitung.
Ja, genau. Und zwar, ich erinnere es aus der Bild-Zeitung, weil ich ja leider Gottes in einem Bildhaushalt aufgewachsen bin. Und das war, es gab und gibt immer noch ja einen großen, prominenten Sportteil in der Bild.
Ja.
Und das war quasi seitenföhnt auf dieser DIN-A3-Seite.
Mit dem Kreis drumherum.
Mit dem Kreis drumherum. Und ich weiß noch, ich habe damals, das war so eine Zeit, wann war das? Keine Ahnung, 97, 96, oh, so um den Dreh. Da ist Michael Stich der zweitbeste deutsche Tennisspieler aller Zeiten wahrscheinlich.
Noch vor Karl-Uwe Steen.
Aber hinter Bobbele. Ist auf dem, was war das, Sandplatz?
Ich glaube Rasen.
Rasen ist er bei so einem Seitwärtsschritt umgeknickt und hatte so eine Fußfehlstellung von 145 Grad ungefähr. Es war irrsinnig und er ist danach natürlich auch schmerzverzerrt und verletzt zusammengebrochen und in der Zeitung war halt ein Bild von genau diesem Moment, wo der Fuß maximal umgedehnt ist und dann war da noch so ein vergrößertes Bild.
Der Fuß war einfach im rechten Winkel zum Bein.
Und ich habe dann, das war mehr als rechter Winkel. Oh Gott. Rechter Winkel wäre 90 Grad, das kriegt man glaube ich noch ganz gut hin, aber das war halt noch mal weiter drüber. Und ich habe dann diese Vergrößerung, so klein und rund, wie so ein 5-Mark-Stück groß ungefähr, habe ich ausgeschnitten und aufbewahrt.
Was? Warum?
Weil ich damals immer verrückte Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten und gesammelt habe. Du warst auch auf
Rotten.com unterwegs, das haben wir in der Internetfolge vergessen zu erwähnen.
Das stimmt, Rotten.com war ein wichtiges Medium damals. Das war aber weit, weit bevor ich jedenfalls Internet hatte. Und da habe ich halt irgendwie immer verrückte Sachen aus der Zeitung ausgeschnitten. Ja. Unter anderem wie Michael Stichs Fuß umgeknickt. Ja. Und das konnte man auf diesem kleinen, runden, 5-Mark-großen Bild überhaupt gar nicht mehr erkennen, was es überhaupt ist. Weil natürlich auch die Auflösung nicht so geil war. Ja,
okay, lass uns weg von Michael Stich.
Auf geht's. Weg von Michael Stich.
Okay, ich bin wieder dran. Wir haben mal, das wollte ich nur noch einfach anfügen, ich habe mich mal über das Wort Spülung echauffiert, dass das doof ist.
Haarspülung meinst
du? Ja, warum das Spülung heißt. Und es gibt ja einfach das englische Wort Conditioner.
Ja.
Und das ist einfach ein total tolles Wort dafür.
Und heißt das übersetzt Spülung?
Also Spülung und Conditioner ist dasselbe.
Ja, also inhaltlich ist es dasselbe, aber wenn man das Wort Conditioner...
Nein, Condition ist einfach Zustand. Der sozusagen den Zustand des Haares. Also es macht es nicht sauber, sondern es finde ich eine tolle Beschreibung dafür.
Conditioner statt Spülung. Ist es wirklich austauschbar? Also
ich glaube das.
Zeichen, dass es
und wenn, muss ich sagen, da haben die Deutschen einfach echt geschlampt bei der Übersetzung.
Mhm.
Weil man kann jetzt auch nicht den Zuständer das nennen. Aber man könnte sich ein besseres Wort als Spülung einfallen. Also Spülung klingt einfach wie Klo ziehen einfach auf jeden Fall nicht wie etwas, was das Haar schöner, voller, reichhaltiger macht.
Du hast recht.
So, das ist mein nächster Callback gewesen.
Ja, okay. Dann kann ich dir eine Sache sagen. Weißt du, was offiziell der korrekte Plural von Penis ist?
Penisse?
Dachte ich auch immer. Ist aber nicht so.
Penen?
Nee.
Penä?
Nee.
Peni?
Nee.
Penis?
Penis. Mit E statt E. Penis, Singular, Penis,
Plural. Zwei Penis.
Ja.
Atmen einen Strahl.
Ja.
Das ist der eine. In den anderen. Penis, nee, das wusste ich nicht.
Penis, ja. Das wollte ich kurz loswerden. Und
sagt man das auch Penis oder sagt man vielleicht auch einfach Penis? Penis. Könnte man ja auch so aussprechen.
Also ich kann dir sagen, dass aus der Medizinsprache, und das wird artverwandt sein, die Entfernung eines Hodens heißt Ablatio Testis.
Die Entfernung.
Entfernung.
Die Entfernung zu einer
anderen Sache. Nein, das Entfernen eines Hodens ist Ablatio Testis.
Ja.
Und von beiden Hoden ist Ablatio Testes. Also auch da...
Oder spricht man auch Testes aus?
Testes.
Und nicht Testes.
Testes, ja.
Dann ist es wahrscheinlich Penis.
Nicht so eine krasse Betonung auf dem zweiten E, eher so eine kurze Betonung auf dem zweiten E.
Ja.
Ablatio Testes. Testes, ja, genau. Und Penis.
Aber man benutzt auch selten den Plural von Penis.
Das stimmt. Das ist richtig. Wobei, kleine Anekdote... Ich habe ja viele Jahre in der Krankenpflege gearbeitet und davon die allermeiste Zeit auf der Urologie.
Ja.
Und als ich noch mein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe.
Hast du viele verstümmelte Penis gesehen?
Nö, nicht viele, ein paar schon. Aber als ich noch mein FSJ gemacht habe auf der Station für Knochenmarkstransplantation, war eine Kollegin für ein paar Wochen da, die diese sogenannte onkologische Fachweiterbildung gemacht hat, die kam von der Urologie und hat dann quasi da ein paar Wochen mitgearbeitet. Und die hatte einen sehr eigenen, trockenen Humor, den ich anfangs nicht einschätzen konnte. Und dann habe ich sie halt so gefragt, na, Ade, wie ist denn das so auf der Urologie? Meint sie, wie soll es sein? Den ganzen Tag Schwänze waschen. Was dazu führte, dass ich während meiner Ausbildung zum Krankenpfleger keinen Bock hatte, auf die Urologie zu gehen. Was sich als falsch rausstellte, weil das ein ganz tolles Fach ist und man nicht den ganzen Tag Schwänze wäscht. Aber wenn sie sich etwas gewählter ausgedrückt hätte, hätte sie sagen können, na, den ganzen Tag Penis waschen.
Ja.
Ja.
Da ist mal ein gutes Beispiel für ein Penisplural.
Genau, da war der sehr angemessen. Penis. Merkt euch das. Bitte verwenden. Und wenn, aber wenn, ich kann sagen, die Menschen, die jetzt darauf bestehen, dass das nicht mit Penisse heißt, sondern Penis, das sind auch die zu einzelnen Spaghetti Spaghetto sagen. Oder zu einem Graffiti Graffito.
Wer macht das?
Das macht keiner, aber das wäre halt korrekt.
Spaghetto. Spaghetto klingt wie eine Beleidigung. Ey, Spaghetto.
Das stimmt, aber es ist trotzdem ein korrekter Singular von Spaghetti.
Wirklich?
Ja, wirklich. Und bei Graffiti ist es Graffito.
Geil, das finde ich richtig gut. Dann wirf mal den ein Spaghetto gegen die Wand, gucken, ob die Spaghetti schon gut sind. Mhm. Ah, du hast ja noch so ein Spaghetto am Gesicht.
Ja, dann. Genau.
Geil, das nehme ich sofort auf. Nächster Callback. Er ist schon sehr alt auch. Ich habe die herzzerreißenden Geschichten davon erzählt, wie ich die Kassiererinnen und Kassierer mit Süßigkeitenzuwendungen beglückt habe. Und irgendwann habe ich einfach so in der, die ganzen Redaktionen in den Zeitungen, denen ist ja irgendwann langweilig und müssen immer alle, dann müssen ja auch die anderen Bereiche, nicht nur Politik und Wirtschaft, sondern auch diese ganzen Soft-Bereiche müssen ja auch über Corona schreiben, denn es ist irgendwie Yoga in der Corona-Zeit und was weiß ich. Und ein Artikel, dann gibt es auch diese dummen Meinungsartikel und diese Meinungsartikel sind einfach häufig so schrecklich. Und ein Artikel hat sich genau damit beschäftigt und hat so eine zynische Abhandlung darüber gemacht, dass jetzt alle irgendwie sowas machen. Dass jetzt anfängt, also Leute machen kleine Geschenke für Pfleger oder für Busfahrer oder für Kassierer und so. Und dass das ja alles total einfach so mit voller Verachtung darüber geschrieben. Mhm. Und in einem anderen Mindset hätte ich vielleicht dem sogar ein bisschen folgen können oder so. Aber da an der Stelle habe ich gedacht, dass mich das echt abfuckt, dass egal was es gibt immer irgendwo einen Artikel oder eine Meinung, die das einfach so krass verurteilt und runterzieht. Und du hast einfach durch diese, ich meine, es ist ja eigentlich gut, plural, viele Meinungen, es gibt alles für alles, aber ich habe fast das Gefühl, es ist schon fast willkürlich, weil zu jedem Hype und zu jedem Trend und zu jeder Sache, die es gibt, gibt es irgendwo einen Redakteur, der Spaß daran hat, das einfach zu zerreißen in so einer Glosse. Und aber auch so billig. Und da war es dann halt irgendwie so ein bisschen dieses, das ist halt gar keine echte Wertschätzung, da kauft man sich ein reines Gewissen von frei und die Leute wissen gar nicht mehr, wohin mit ihren scheiß Schokoriegeln und eigentlich wollen sie mehr Geld und keine scheiß Schokoriegel.
Ja.
Und ich habe halt nur echte Herzensfreude erlebt damit.
Ja.
Und dann kommt da so ein Penner und schreibt...
Und weißt du, was das ist? Das ist eigentlich auch ein Callback zu unserer letzten Folge, alles über das Internet, weil das eine sehr deutliche, schlechte Eigenschaft des Internets ist, dadurch, dass alles immer erreichbar ist und dass solche Sachen dann ja auch gerne eher verbreitet werden, weil man sich darüber ärgert und echauffiert.
Ja.
Das ist ja auch ein großes Problem, muss man sagen, dass viele Dinge einfach immer weiter verbreitet werden, weil man irgendwie klug, lustig und berechtigt dagegen angeht. Wohingegen man einfach überlegen könnte, wenn alle es ignorieren würden, dann hätte es überhaupt gar keine Reichweite und es wäre überhaupt kein Shitstorm notwendig.
Und irgendwie diese schönen, also so einfach so ein positiver Artikel darüber, kann man sich auch vorstellen.
Ja.
Der hat es nicht so leicht.
Nee,
und es wird irgendwie alles malig so gemacht, alles wird ironisiert und zerhackstückelt. Und ich mag ja selber gerne über Sachen ranten und mich aufregen, aber irgendwie finde ich diese Grundhaltung, alles zu.
Ja, ich glaube nicht, dass, also in seltensten Fällen ist es, glaube ich, so, dass irgendjemand alles Gute schlecht findet, sondern es findet sich einfach immer irgendjemand, der irgendwas schlecht findet.
Und der, weil das eine interessante Gegenmeinung ist, wird es dann auch abgedruckt und so, ja.
Das hat mich
das genervt.
Das hat mich sehr, sehr gewundert und auch massiv geärgert, obwohl ich dann auch wieder mich zügeln musste, weil ich mir dachte, wozu denn eigentlich? Jetzt gab es gerade vor 2 Tagen diese ganz, ganz, ganz tolle Aktion vom Bundestag, also vom Reichstagsgebäude, wo diese 13.000 leere Stühle aufgestellt wurden, um die Insassen, möchte ich sagen, von dem Camp Moria zu repräsentieren, um zu zeigen, wir haben verdammt nochmal den Platz für so viele Menschen. Ja. Was ja eine sehr harmlose, aber auch sehr effektive und kluge Idee ist. Und auch da gibt es hunderte Menschen, die dagegen anstinken und sagen, ja, wenn du denkst, so viel Platz zu haben, dann nimm sie doch bei dir zu Hause auf. Die fressen uns doch eh nur alle Haare vom Kopf weg. Mhm. Und das sind ja eh alles nur Wirtschaftsflüchtlinge. Wo ich mir denke, fickt euch verdammt nochmal. Diese Leute, die da in diesem Camp sind, ganz bestimmt sind das keine Wirtschaftsflüchtlinge. Ganz bestimmt sind das keine Schmarotzer, die Bock haben, irgendwo anders auf anderen Kosten zu leben. Die haben nur einfach keinen Bock, erschossen zu werden in ihrer Heimat. Oder von Bomben
zerfetzt. Ja, aber das ist ja einfach dieser ekelhafte Rassismus.
Ja.
Aber es gibt es eben auch in dieser gut situierten Schicht, und ich kenne das von mir selber. Ich habe das Gefühl, das ist auch ein Ding von unserer Generation, alles zu ironisieren und Distanz zu allem zu haben. Aber irgendwie finde ich, es wäre schön, wenn stärker gestellt wird, auch mal für Sachen zu sein, Dinge gut zu finden, Dinge positiv zu finden und positive Werte nach vorne zu stellen und nicht immer irgendwo eine falsche Motivation. Da wird immer alle Wohltaten werden als Egoismus deklariert und so. Und das kotzt mich an, diese scheiß Artikel.
Ich möchte übrigens kurz dazu sagen, ich wurde ja neulich angefragt, ob man dich ausleihen kann.
Ja, wofür?
Um in Arbeitskontexten, wo viel schlechte Stimmung herrscht, für Positivität zu sorgen.
Ja, auf jeden Fall, da bin ich gut drin.
Dafür müsstest du nach Rostock?
Ja.
Würdest du das tun?
Komm auf das Geld.
Okay, ich werde das hinter den Kulissen weiter verhandeln.
Aber ich bin tatsächlich wird mir häufig gespiegelt, dass ich Positivität verbreite auch im
Arbeitskontext. Habe ich dir auch schon häufig rückgemeldet und du erinnerst dich an unsere Hühnerfolge, da hat es ähnliche Reaktionen gegeben. Du bist schon ein guter Typ.
Ich habe gar nicht erzählt letztes Mal über die weitere Milbenbekämpfung. Ich bin jetzt eine Stufe weiter. Spring jetzt kurz die Handynotizen, aber es geht auch ganz schnell.
Kurz für die vielleicht nicht alles in Reihenfolge hören.
Ja, meine Hühner haben die rote Vogelmilbe und ich habe angefangen mit so einem Zeug zu sprühen und ich habe mit Feuer bin ich gegen sie vorgegangen. habe ich letztes Mal erzählt, nur mit Feuerzeug. Dann bin ich auf die Idee gekommen, clever wie ich bin, Kerzen zu nehmen und habe da einfach alles in die Nester ausgebräuchert. Und jetzt habe ich nochmal alles rausgeholt und die verstecken sich überall in so einem Korb, da war ein Aufkleber, jetzt ist ein Aufkleber, hab dahinter alles voll mit den Dingern, Millionen davon und alles rausgeräumt mit dem Hochdruckreiniger, alle Wände, alles weggesprüht und dann habe ich jetzt nochmal, ich habe mir so eine geile Gartenspritze gekauft. Kann man so eine Lösung machen. Da dieses Zeug, was fies für die Insekten ist, kann man damit Wasser vermischen und dann pumpst du so.
Hast du erzählt. Von Donald Duck.
Nee, das ist einfach nur so eine Spritze, die das Pulver einfach verstäubt.
Ja.
Aber das ist jetzt für eine Flüssigkeitslösung. Da hast du so eine geile Pistole vorne dran.
Ja.
Und damit kannst du richtig dann fein dieses Zeug auftragen, dass es in alle Ritzen kriegt und wirklich einen echten Genozid hervorruft. Und das scheint ein bisschen gewirkt zu haben. Und,
der Genozid ist das
Ziel. Ich wollte nur sagen, ich bin weiter dran und ich bin gespannt. Die Hühner legen wieder fleißig Eier, sind auch gut drauf. Mal gucken. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon echt Millionen von diesen Milben getötet, um 4 Hühner zu retten. Ich weiß nicht,
ob man das gegeneinander aufwerten kann.
Schwierig.
Sollte man vielleicht nicht tun.
Zurück zu unserem Ping-Pong-Business.
Alles klar.
Hast du eigentlich deine Notizen da drauf?
Ja, es ist doch alles connected über Cloud und so. Über Cloud haben wir auch nicht gesprochen.
Nee,
über
Cloud haben wir nicht gesprochen. Ich nutze das nicht, vertraue dem nicht.
Ich verstehe es nicht, aber es funktioniert. Das ist sehr praktisch. Was mache ich jetzt? Ich mache mal hier. Es ist ja schon, auch wieder in Zeiten Political Correctness und so, gibt es ja die, ich möchte in Anführungszeichen sagen, Rebellen, die sagen, ich sag weiterhin Negerkuss oder Mogulkopf, weil so hat es ja immer geheißen.
Ja.
Tatsächlich sagt man ja, als politisch korrekter Mensch, ja, oder Dickmann, ich sag Dickmann.
Ja, das ist ja eher schon so
corporate-mäßig,
so wie Tempo oder Tempo. Oder,
ja, genau. So sage ich aber trotzdem Dickmann. Ja. Schaumkuss finde ich...
Mag ich auch
nicht. Nee, klingt nicht so gut. Dickmann finde ich schon gut. Aber ich finde, man kann diese ganze Diskussion völlig ausheben, indem man mal feststellt, objektiv, dass das eine scheiß Süßigkeit ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Die sind richtig scheiße und unnötig. Einfach abschaffen. Ja, braucht keiner.
Die Schokolade ist scheiße, der Schaum ist abgestanden und die Waffel und
dieser Keks knusprig. Ist überhaupt, das ist nicht gut. Und ist auch egal, ob das kleine oder große sind.
Aber es gibt interessante Varianten davon, die aber auch alle eklig sind. Es gibt immer diese Sonderedition mit Bananenschaum und
Kissens
und, Entschuldigung, und irgendwelchen bunten Perlen drumherum. Trotzdem sind die nie so gut, aber man kann ganz gute Sachen damit machen. Es macht schon Spaß, oben den Deckel abzusaugen und den Schaum rauszusaugen, sodass die komplette Schokolade noch stehen bleibt.
Ja, aber es ist ja trotzdem dadurch nicht leckerer.
Nee, lecker ist es nicht, aber man kann einen ganz guten Schabernack damit machen. Ja. Oder sich an die Stirn matschen. Früher gab es auch immer die Brötchen, wo das drauf war. Ist auch eher eklig. Boah,
ich kann mich ganz grob erinnern. Haben wir nicht mal so eine heftige Schlacht gehabt irgendeiner Party, wo wir noch danach bei McDonald's waren, um uns die Haare zu waschen?
Ja. Ja,
und noch auf den McDonald's rausgeschmissen wurden, weil wir da Bier getrunken haben, was wir mitgebracht haben. Alter, war das krass.
Und das war, da haben wir noch lange diskutiert mit dieser, wie hieß sie, Joanna?
Weiß ich nicht mehr. Worüber denn?
Und es gab Hacking und Passi war da und es gab dieses Buffet, ich glaube, es war sogar der Geburtstag von Joanna.
Ja. Es gab Schlammbowle auf jeden Fall.
Ja, und wir haben einfach uns ganz krass mit diesen Schaumküssen richtig hart geworfen, wie die letzten Assis.
Ja, und dann waren wir beim McDonald's und haben uns da auf der Toilette versucht, die Haare auszuwaschen.
Weil wir verrückte Zeit. Auch rausgeflogen sind? Warum waren wir nicht bei der Party auf Klo?
Ich glaube,
wir waren einfach nur so bei McDonald's und hatten einfach noch das Zeug in den Haaren, weil wir es nicht gecheckt haben, weil wir so besoffen waren.
Ja, ich glaube, so war es.
Und anschließend war das derselbe Abend, auf dem wir anschließend Helmut Kohl zertrümmert haben, die Plakate, weil Helmut Kohl nochmal als Altkanzler kam, um den Wahlkampf zu unterstützen.
Auf jeden Fall haben wir CDU-Plakate zerstört an dem Abend. Nicht nur an dem Abend, später auch nochmal. Ja, das war eine wilde Jugendzeit, muss man ehrlich sagen.
Also Dickmanns sind eine scheiß Süßigkeit, aber man kann ganz guten Quatsch damit machen.
Ja.
Es ist aber einfach nur süßer Schaumpump und es ist irgendwie eklig und überschätzt. Und dann gibt es immer so ein Ding, magst du lieber die dunklen oder die hellen oder die weißen? Aber eigentlich sind
die. Was sollen die braunen eigentlich? Wo ist denn der Unterschied
zwischen den braunen? Also die dunklen sind einfach schlechte dunkle Schokolade und die schmecken eher so einfach nur so ein bisschen. Und die weißen sind super süß. Die braunen sind eigentlich schon, finde ich, die okaysten.
Mhm.
Also die hellbraunen, ne?
Ja, genau, die hellbraunen.
Ist okay. Ich habe eine Frage noch. Ist mir beim Hören des Podcasts aufgefallen. Du hast erzählt, dass du überlange Decken hast.
Ja, überlang und überbreit.
Und zwar steht hier wegen der Katzen.
Ja, habe ich in der Folge erklärt.
Und du hast aber auch gesagt, dass du immer die Füße frei haben musst beim Schlafen.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wenn du überlange Decken hast, aber die Füße frei haben, führt das nicht zu einer unangenehmen Knäuelbildung?
Könnte man denken, ne? Ist aber gar nicht so. Ist gar nicht
so. Ich hätte irgendwie gedacht, dass du da an einer Stelle zu viel Decke hast.
Die sind da eher überbreit als überlang. Sie haben ja 1,50 oder 1,55, glaube ich, in der Breite. Aber sie sind auch ein bisschen länger. Ich glaube, 2 Meter ist Standard sein. Und dann hat die 2,15 oder so oder 2,20.
Also du hast keine Knäuelbildung.
Nee, keine unangenehme auf jeden Fall. Nee.
Dass du an einer Stelle dann schlitzt oder so, weil es zu dick ist.
Nee. Meistens ist es auch so, dass ich auch einfach ein Bein halt komplett außerhalb der Decke habe, weil die dann oberhalb der Decke und die Decke zwischen den Knien und so.
Ja.
Das funktioniert schon. Und man muss auch sagen, dass trotz dessen, dass länger und breiter ist, aufgrund der Katzen, ich trotzdem häufig überhaupt gar keinen Platz habe. Und richtig Probleme habe, mich vernünftig hinzulegen, ohne irgendwelche Wesen bei ihrem eigenen Nachtschlaf zu stören.
Das war nervig. Ja, das waren alle meine Callbacks.
Ah, cool. Aber finde ich gut, dass du da noch eine eigene Kategorie für hast. Ich habe keine Callbacks. Mir fallen die meistens so ein oder nicht. Häufig vergesse ich sie auch. Ich habe auch eine kurze Frage. Was ist rassig für ein Wort?
Rassig?
Rassig. Kennt ihr das?
Ja,
das ist das nun irgendwie über ein meistens Rassiger Frauen? Meistens
ja, beim Fußball gibt es auch ein rassiges Duell.
Ja, ich assoziiere das eher mit ich sag mal, südländischen Frauen, wenn die auch noch irgendwie so sich viel bewegen und tanzen und Leidenschaftlichkeit ausstrahlen, dass man sagt, diese Personen wären rassig.
Ich vermute, es ist ein Wort, das man 2020 nicht mehr benutzt.
Ja, genau das war meine Frage, die sich daraus ergeben hat. Was ist das für ein Wort und ist das
meine Vorstellung problematisch? Davon ist, sozusagen nicht fein, sondern etwas rau.
Ja.
Hart. So ähnlich so wie Kästen, nur ein bisschen härter.
So rüstig, nur jünger.
Ein rüstiger Rentner und eine rassige Frau. Also, das ist so ein bisschen, bei Frauen wird das, glaube ich, so ein bisschen benutzt von so Chauvinisten, von wegen, die macht aber hier einen Eindruck, die tritt aber auf. So, ne? Das ist kein kleines, feines Mädchen, sondern die ist kernig, vielleicht so ein bisschen kernig.
Ja, kernig.
Mhm. Und beim Fußball kenne ich dass die halt auch mit harten Bandagen kämpfen, dass die ordentlich in die Zweikämpfe gehen, und das ist ein rassiges Duell.
Okay, aber wo kommt das Wort her?
Ich habe mal irgendwann, Instagram kann das eigentlich nicht so gewesen sein, aber ich habe das irgendwo als Bild mal als Screenshot gespeichert, aber auf kicker.de war ein Bild, ein Screenshot oder ein, wie heißt das? Ein
Foto
von einem Fußballspiel, wo ein Schwarzer im Zweikampf gegen einen weißen hart reingegangen ist. Und darüber stand irgendwie als Überschrift, als Bildunterschrift, ein bisschen Rasse.
Ein bisschen Rasse?
Ein bisschen Rasse. Und er war einfach offensichtlich ein schwarzer Fußballspieler. Und das war, ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte oder ob die das einfach nicht gecheckt haben. Es war eindeutig bezogen auf die Härte des Zweikampfes sozusagen. Mhm, ja, und da ist das Wort so benutzt worden, nicht als rassig, sondern als Rasse.
Aber also jetzt mal so sprachwissenschaftlich, wo kommt rassig her? Es muss ja was mit Rasse zu tun haben und sicherlich mit auch Menschenrasse, würde ich erstmal vermuten. Also was ja auch heutzutage nicht mehr en vogue ist, von Menschenrassen zu sprechen.
Ich kann es mir auch nur so vorstellen, so von wegen, wie du sagst, südländische Kultur, andere Rassen, die irgendwie einen anderen Style drauf haben, wie nicht so. Dass es mehr Temperament und dass es darüber dann adaptiert wurde im Fußball oder insgesamt im Sprachgebrauch für temperamentvoll.
Ich bin dagegen.
Ich auch.
Ich bin gegen dieses
Wort. Aber es begegnet mir auch nicht mehr.
Nee, tatsächlich auch nicht, aber irgendwann ist es mir neulich in den Kopf gekommen und da dachte ich, das ist komisch, rassig. Finde ich nicht gut.
Findest du nicht gut. Wie stehst du zu Beerdigungen?
Oh, krass. Ich persönlich brauche es nicht. Ich persönlich finde auch Friedhöfe nicht hilfreich für meine eigene Trauerbewältigung. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, für die das sehr wichtig ist. Und gerade auch dieses durchkonzeptionalisierte Trauern mit Gebären, wie heißt denn das?
Aufbahren.
Gebären nicht. Das ist genau das Gegenteil von Gebären.
Aufbegehren tun diese Toten auch meistens nicht mehr.
Meistens nicht.
Die wissen, wo ihr Platz ist.
Also aufbahren, dass man nochmal gemeinsam als
Familie. Hast du schon mal einen offenen Sarg erlebt?
Warte mal ganz kurz.
Nee. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt in Deutschland?
Ja.
Warst du schon auf vielen Beerdigungen?
Ich war auf 203.
So wenig?
Ja.
Oh.
Bei meiner Oma und bei meinem Opa, bei meiner anderen Oma war ich nicht, bei meiner Tante war ich nicht, bei meinem Onkel war ich noch bei 3. Ich war bei 3 Beerdigungen.
Ich kann die gar nicht mehr zählen.
Ich war bei genau 3 Beerdigungen, alle aus demselben Familienkreise.
Ich war mindestens auf 10, eher so, nee, auf mindestens auf 11, aber ich schätze, es geht eher so Richtung 15.
Eingeladen war ich auch ungefähr zu 10,
11. Gehst du häufig nicht hin?
Ja. Wenn die mir nicht sehr nahe standen und ich auch weiß, dass
jetzt. Aber ist es so, dass du einfach sagst, es gibt dir nichts und es ist sozusagen Ritual und es ist entkoppelt von deiner eigenen Beziehung dazu, oder ist es so, dass du es tatsächlich eher auch als bedrückend oder negativ oder unangenehm empfindest, dieses Ritual? Morbide kann man das ja auch finden.
Nee, es ist viel mehr Ersteres.
Ja.
Viel, viel mehr Ersteres. Ich bin auch bei den Beerdigungen, wo ich war, auch eigentlich wirklich primär dahin gegangen, weil ich wusste, dass es meiner Mutter viel bedeutet, dass ich mit dahin gehe. Also es war eigentlich tatsächlich eher, um meiner Mutter beizustehen, obwohl ich da teilweise auch noch echt klein war. Ja. Na, klein stimmt gar nicht so richtig. Meine erste Beerdigung, da war ich, glaube ich, 14. Vielleicht war ich vorher schon mal, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, meine erste Beerdigung war meine Oma mit 14. Da wusste ich auf jeden Fall, da muss ich auch für meine Mama da sein. Und ich habe da auch ganz viel geweint und war da ganz traurig. Und bei meinem Opa viele Jahre später war ich auch traurig. Bei meinem Onkel war ich auch traurig. Aber ich war halt auch so traurig.
Also nicht auf der Beerdigung speziell. Da ist nicht nochmal so.
Da ist es jeweils natürlich irgendwie nochmal sehr, sehr geballt auf mich eingeflossen. Und dann flossen auch die Tränen. Aber für meine eigene ganz persönliche Trauerbewältigung bedeutet das nichts. Ich habe auch nie irgendjemanden bislang auf dem Friedhof besucht aus meinem Antrieb heraus. Und ich ganz persönlich habe wenig Verständnis dafür, verrottende Knochen zu betrauern. Weil ich bin ja ein außerordentlicher Atheist und ein außerordentlicher Pragmatiker, was das angeht.
Es ist ja nur ein Anlass. Es ist ja wirklich nur, dass du dir die Zeit nimmst, bewusst zu einem Ort zu gehen.
Genau.
Aber gedanklich.
Ich finde nicht, dass man dafür zu einem Ort gehen muss.
Man kann
dafür auch gut sich mit Leuten unterhalten und Erfahrungen und Erinnerungen austauschen. Und das mach ich jedenfalls immer mal wieder bei Gelegenheit. Jetzt nicht regelmäßig, aber wenn ich das Bedürfnis danach habe, dann tue ich das offen.
Ja.
Und das reicht mir voll und ganz. Und ich sage ja für meinen Teil auch, wenn ich mal irgendwann sterbe, Wissenschaft, lass mich vom Medizinstudenten aufschneiden und dann irgendwo anonym begraben. Scheiß drauf, ist mir völlig wurscht.
Meine Haltung dazu ist ganz klar, das sollen einfach die Hinterbliebenen entscheiden. Denn dafür ist ja die Beerdigung da. Ja, also die ist nicht für mich.
Genau, und ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum so viele Menschen irgendwie, also das ist vielleicht auch so eine Generationsfrage, aber es ist ja so ein Klassiker bei alten Menschen, sich schon mal ganz toll zu überlegen, das und das Interieur und die Musik und ich möchte, dass das und das zum Leichenschmaus serviert wird. Ist doch scheißegal. Ich habe immer gesagt, bei meiner Beerdigung bitte Freibier für alle und gute Laune. Ich möchte nicht, dass da irgendwie Leute trauern. Ich
in
möchte, dass
mein Kultur, Leben gefeiert wird. Das ist ja auch so.
Dann genau.
Ist das ja eine riesen Partygeschichte.
Und genau. Und das finde ich ehrlich gefeiert, gesagt viel schöner, weil
dass das Leben gefeiert wird.
Genau.
Also so eine Einstellung habe ich ein bisschen auch. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich das auch kenne, dass ich weiß, dass es dieses, gerade als Kind, jetzt bin ich in einer Situation, in der muss ich jetzt offensichtlich etwas fühlen. Das hatte ich aber selten. Ich war live dabei, als mein Opa gestorben ist. Mir fallen immer mehr Beerdigungen ein. Ich habe schreckliche Beerdigungen erlebt von Leuten, die viel zu früh gestorben sind. Ich habe eine Kinderbeerdigung erlebt. Ich habe also alles Mögliche. Aber es war nie so, dass ich irgendwie das so richtig spüren konnte. Es war so ein bisschen wie dieses, man sagt dann immer, oder auch man sagt, wenn du das erste Mal dein Kind in den Arm hältst, dann ist das so, dass dann kommt der Moment und dann hat man diese ganze Vorstellung davon und dann tritt es aber nicht ganz so ein und dann weiß man nicht so ganz, wie man sich verhalten soll. Aber ich habe vielleicht auch, weil ich so viele Beerdigungen mitgemacht habe, irgendwann ein total positives, also fast schon so ein bisschen in dem Sinne, was du sagst, jetzt nicht mit Freibier, aber dass ich einfach das wirklich nutze, um dann einfach wirklich ganz viel über diese Person nachzudenken und mich zu erinnern und was sie für mich bedeutet haben. Und ich finde diesen Moment mit allen Leuten, die für dieses Leben irgendwie wichtig waren, gemeinsam an dem Ort zu sein, hat dann doch eine ganz starke Wirkung irgendwann auf mich gehabt. Und ich habe vielleicht, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für bewusste Reflexion und irgendwie dieses Ganze. Aber da klappt das und ich mag das so gerne und ich war immer schon fasziniert, weil das für mich als Kind mit den ersten Beerdigungen war das halt auch meine erste Begegnung mit Sterblichkeit und Tod. Und dann auch auf sich selber beziehen. Und darüber, da bin ich ganz viel ins Grübeln gekommen und wir haben den schönsten Friedhof, weiß ich nicht, der Welt, zumindest Europas, mit unserem Ohlsdorfer Friedhof
in Hamburg. Den größten Parkfriedhof Europas.
Ja, es ist ein wirklich sehr schöner Friedhof und ich kenne da halt jetzt überall einfach Ecken, wo irgendwelche Leute liegen aus verschiedenen und ich war in den ganzen Kapellen drin und habe das alles mitgemacht, auch wenn ich die Gelegenheit hatte, wenn irgendwie hier Lehrer, die wir kannten, irgendwie die wir hatten, gestorben sind, bin ich da auch manchmal hingegangen. Und ich finde, dass im besten Fall hält da jemand eine tolle Rede über diesen Menschen. Und alle, denen dieser Mensch wichtig war, sind dabei und teilen das. Ich habe irgendwie hier da, wo wir jetzt wohnen, in dem Haus, der Vorbesitzer, da ist die Frau zu früh gestorben und der hat eine so sagenhaft liebevolle und tolle Rede gehalten.
Er selber?
Ja. Da habe ich auch gedacht, wie der das macht. Also riesen Anerkennung. Und dann ein paar Jahre später ist dann meine Oma gestorben und wir haben immer so auch Beerdigungen gehabt, wo dann irgendwie kannst du ja so einen Redner engagieren. Und manchmal ist das furchtbar schrecklich, weil dann ist es ganz unpersönlich und ganz schlecht. Manchmal ist es ganz nett, aber es ist eigentlich gerade diese Rede von diesem, was ich gerade erwähnt habe, hat mich halt super beeindruckt und die fand ich halt viel besser als alles andere.
Ja, klar.
Und meine Mutter hat dann gesagt, ich kann das nicht. Das war halt ihre Mutter, ich kann da nicht reden. Und meine Tante auch nicht irgendwie. Und dann war halt irgendwann so, ja, dann muss ich das wohl machen. Und da habe ich
hast
halt
bei der Beerdigung
meiner Oma, und es waren halt einfach wirklich viele Leute da, habe ich die Rede gehalten. Und
das wusstest du vorher, das war jetzt nicht so, dass...
Das war nicht spontan.
Ne, hätte sein können, dass irgendwie deine Mutter eigentlich das hätte halten sollen und dann in der Sekunde gemerkt hat, nee, ich kann das heute nicht, lass das mal lassen und dann...
Und dann auch dieser Prozess des Überlegens, was man dann sagt, sowohl für sich als auch für die anderen, das zu schreiben und das darüber nachzudenken, hat mich meiner Oma super nahe gebracht dann auch in dem Moment.
Ja, okay, das, ja.
Und dann das auch zu performen sozusagen, war schon eine beeindruckende Erfahrung.
Keine der Beerdigungen, auf der ich war, hatte einen persönlichen Redner.
Das war ist so viel
ausschließlich wert. Nur vom Friedhofspersonal.
Ich habe auch eine ganz schreckliche Rede von der neuen Frau eines ganz lieben Freundes meiner Familie irgendwie gehört, wo alle völlig fassungslos waren, weil sie im Prinzip, also alle, die da waren, fanden diesen Menschen einfach nur toll und sie hat im Prinzip nur Gift und Galle über ihn ausgeschüttet und es war so schrecklich und so peinlich und so fürchterlich. Ja, hat dann irgendwie darüber geredet, dass er sich immer übernommen hat und als er schon krank war, Tennis gespielt hat, als er es nicht mehr sollte und dass er überall seine vollgerotzten Taschentücher hingelegt hat. Okay, und dann war, hat sie ihm noch eine Packung Taschentücher in den Sarg geschmissen und hat dann einen Ball hingeworfen, einen Tennisball, und hat gesagt, so, mal gucken, ob du jetzt immer noch aufstehst. So war das. Und dann ist sie alleine rausgegangen, an der gesamten Belegschaft vorbei und alle saßen da. Und in dem Moment hätte er eigentlich immer die Tür zumachen müssen und sagen, und jetzt beginnt die richtige Trauerfeier, was waren alle in Schockstarre.
Hätte jemand ein Bein stellen sollen oder so. Meine das. Fresse.
Und Kinderbeerdigung war auch furchtbar. 3-jähriges Kind, das vorher 1,5 Jahre im Koma lag mit so einem Kindersarg. Also ich habe wahnsinnige Sachen auf dem Friedhof erlebt.
Offenbar.
Und ich glaube, dass irgendwann hatte ich mal den Gedanken, dass mich Beerdigungen sehr, sehr beschäftigen. Und vielleicht hätten wir das für eine Folge alles über Beerdigungen aufhören sollen. Auf jeden Fall finde ich das. Ich kann mir auch vorstellen, dass es genauso mir geht wie dir, dass ich sage, irgendwie kann ich, das ist nicht mein Format und so, aber ich habe da irgendwie reingefunden. Und ich finde das eine tolle Sache, um am Ende eines Lebens jemanden irgendwie.
Nee.
Und zwar nicht für die Person, sondern für die
Hinterbliebenen. Ja, für die Hinterbliebenen, das ist schon klar. Aber nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, dann rennt man da so lange hinter den Sargträgern her und alle Autos müssen anhalten, das ist mir immer so peinlich, weil dann wollen die irgendwo hin und dann haben sie vielleicht eilig. Nee, das
kenne ich gar nicht.
Das ist nichts, ist mir nichts.
Oh, und ich habe 2 Seebestattungen erlebt.
Auf 2 gleich?
Wunderschön. Mit einem ganz kleinen Kreis, Lübecker Bucht, mit so einem ganz kleinen Schipper rausgefahren. Und dann mit so einem tollen Wetter und dann wird das langsam reingelassen und dann gibt es irgendwie so vom Band irgendwelche Glockendongel und das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, ich zoome raus und gucke mir aus der Distanz dieses Geschehen an.
Gibt es denn eigentlich...
Super beeindruckend.
Vielleicht ist es bei den Seebestattungen so. Gibt es unreligiöse Beerdigungen?
Ja, sicher.
Ja? Ich habe nur religiöse erlebt.
Also du kannst ja auch ausschließlich jemanden, du musst ja keinen Pastor haben, du kannst ja sogar auf dem Friedhof dann auch in der Kapelle oder ja? Sogar bei einer vom Standesamt, also so ein weltlicher sozusagen, kannst du alles machen.
Ach was, okay. Das wusste ich tatsächlich.
Ja, diese ganze Gottesscheiße, die geht mir sowieso auf den Sack. Wenn die dann anfangen, das, irgendwie zu erzählen, jetzt geht's, ist es an einem besseren Ort und so eine ganze Scheiße, wo ich denke, das ist ein Mensch, den wir alle geliebt haben, alle finden schrecklich, dass er weg ist und er kommt hier mit irgendeinem so einem Pseudo-Trostversuch um die Ecke, dass er jetzt in Gottes Armen ist und irgendwo, weiß ich nicht, über die grünen Wiesen des Himmels eiert.
Ich möchte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Als ich 14 Jahre alt war, wie gesagt, verstarb meine Oma, die Mutter meiner Mutter, eine Frau, zu der ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte. Also die Eltern meiner Mutter waren sowas wie zweite Eltern, weil wir sehr, sehr viel Zeit dort verbracht haben, mein Bruder und ich. Und die war schon sehr alt, weil meine Großeltern sehr alt war, als meine Mutter geboren war, wurde. Und deswegen war die, ich glaube, 82, als ich 14 war. Also wirklich sehr, sehr alt.
Wow, ja.
Und oder 81, so um den Dreh.
Das, ja.
Und dann, die war eigentlich irgendwie immer relativ gesund, außer dass sie nicht gut gucken konnte. Aber dann kam ins Krankenhaus, war dann irgendwie 2-3 Monate da und kam auch nicht mehr nach Hause. Also die hat es nicht mehr geschafft. Schwer Lungenkrebs, bla bla bla. Und als sie dann gestorben war, da war ich ja damals mit meiner allerersten Freundin zusammen. Und die war immer sehr christlich angehaucht und ich halt nicht mehr so.
Ach, so sehe ich gar nicht.
Und
du nicht.
Früher war ich es ja durchaus und ich habe es bis zu meiner Konfirmation einschließlich wirklich versucht, aber dann hat es sehr schnell aufgehört danach. Und dann war ich eigentlich mit meiner damaligen Freundin verabredet und habe ihr eine SMS geschrieben, dass ich keine Zeit habe, weil wir gerade den Anruf bekommen haben, dass meine Oma stirbt und wenn wir sie nochmal sehen möchten, sollen wir ins Krankenhaus kommen.
Ja.
Und das hatte ich ihr geschrieben. Und dann hat sie mir einen Satz zurückgeschrieben von Michelangelo, ein Zitat von Michelangelo, welches ich seitdem fest in meinem Kopf drin habe, weil ich das ganz, ganz schön finde. Und zwar war der Satz: Du bist nicht tot, du wechselst nur die Räume, du lebst in uns und gehst durch unsere Träume. Abgesehen, dass es ein bisschen spooky und gruselig ist, dass jemand durch die Träume geht, der mal gelebt hat, finde ich das aber irgendwie hübsch und schön. Und das reicht mir als Trauer. Ich brauche keinen Ort, zu dem ich gehe. Ich brauche meine Erinnerungen und die sind in mir drin. Und ich brauche auch nicht das Ritual der Beerdigung und wer kann als erstes Erde darauf schaufeln, finde ich auch irgendwie bescheuert. Und wenn ja, wie viel Erde nimmt man?
Ist das nur ein bisschen, das ist auch die Verhältnisse in diesen sozialen Situationen.
Das ist super schwierig.
Und
man weiß auch nicht, was das für eine Etikette ist und macht man zwei Schaufeln oder drei? Und was heißt das überhaupt, wenn du mehr als eine Schaufel nimmst, dass du sicher gehen willst, dass sie auch wirklich verscharrt wird? Was soll das? Das ist, finde ich schwierig.
Mehr als eine, ne?
Ja, ich auch. Ich habe auch schon immer mehr als eine, weil ich irgendwie...
Das ist ja nur symbolisch. Jeder bringt
bei meiner Oma, unter die Erde. Bei meiner Oma war es so, dass mein Opa, der damals schon relativ stark dement war, wie zwei, drei, vier Schaufeln genommen hat. Und dann kam, keine Ahnung, meine Mutter, dann mein Onkel.
Und war keine Erde mehr über.
Und doch, es war noch Erde über. Ich war auch relativ früh dran. Ich hatte jetzt irgendwie vier, fünf Leute vor mir beobachtet. Einer davon war mein Opa. Und ich mochte meinen Opa sehr. Und dann habe ich halt auch mehr als eingenommen, weil der hat auch mehr als eingenommen. Und dann kam irgendwann so ein bisschen nachgedrückt. So, jetzt bin ich aber dran.
Wenn du reingefallen wärst.
Ja. Ja, Beerdigung, pass auf, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Mir persönlich gibt es nicht viel, ich brauche es nicht. Ich bin ein außerordentlich selbstreflektierter Mensch, der auch gut mit seiner eigenen Trauer umgehen kann. Das heißt, ich brauche keinen Ort und keine Tradition und vorgegebene Festivitäten, an denen man sich abarbeiten muss. Das funktioniert sehr gut alles in meinem Kopf, auf sehr offene Art und Weise. Aber ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, für die das extrem wichtig ist, sowohl für die Hinterbliebenen als auch für die Menschen selber. Das habe ich ja auch in meiner Arbeit im Krankenhaus durchaus mitbekommen, dass es bei vielen schwer erkrankten Menschen ein tröstender Gedanke ist, sowas geplant und vorbereitet und vielleicht schon finanziert zu haben. Deswegen ist es gut und toll, dass es sowas gibt. Ich in meinem Leben brauche es nicht.
Ich schaffe halt einen Raum. Aber ja, ich habe mir das, glaube ich, einfach genommen als positive Erinnerungsraum. Ich mag Beerdigung einfach sehr gerne. Ich finde, es ist eine tolle Atmosphäre und es ist so ein ganz besonderer Moment im Alltag. Es ist so ein krasser Cut
im Alltag. Gibt es Beerdigungen, wo nicht Amazing Grace läuft?
Ich habe noch nie Amazing Grace gehört.
Jedes Mal lief Amazing Grace auf der Orgel. Oh.
Ich habe dieses eine bekannte. Wie heißt es denn? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Frühling. Alle möglichen verschiedenen Musikstücke kann man sich ja aussuchen, dann die Hinterbliebenen.
Chop Suey.
Gibt es irgendwas, was du auf deiner Beerdigung hören möchtest?
Ah, habe ich schon ganz oft mir überlegt, was zu laufen soll. Hier meine Ärzte Best-of-Playlist einfach.
4 Stunden. Alles krach.
Und dazu dann Freibier, dann sind alle
das
happy.
Ist super, das ist eine helle Kapelle.
Ja, nu, darf man eigentlich trinken oder was?
Nee.
Siehst du?
So, das war ein langer Punkt.
Ja, aber wichtiges Thema. Wichtig und spannend. Ich will mal ganz kurz wieder was Leichteres reinbringen. Wie komisch ist eigentlich Kuscheln? Das ist doch eine komische Sache, bei erwachsenen Menschen wohlgemerkt. Kuscheln ist super schön. Niemand, der das Glück hat, in einer glücklichen Partnerschaft zu sein, möchte auf Kuscheln verzichten. Aber wenn man das mal so auseinander nimmt, so theoretisch, wie komisch ist das, dass man einfach nur seine Körper aneinander drückt? Es geht
natürlich hauptsächlich um Hautkontakt.
Man hat ja meistens keinen Hautkontakt beim Kuscheln, so im Alltag.
Und so.
Ja, genau, weil die Klamotten
haben. Ja, aber es ist ja trotzdem schön. Geruch vielleicht auch.
Ja, nee, Wärme ist es bestimmt.
Es ist angenehm, aber ja, es ist schon ein bisschen ein komisches Konzept. Also es ist halt genau dieses, normalerweise hält man immer eine gewisse Distanz und die Nähe ist dann natürlich etwas sehr Besonderes, ein Zeichen von Verbundenheit.
Ja.
Ich glaube, da haben wir vielleicht schon mal drüber geredet, ich tue mich halt einfach häufig schwer, weil manchmal denke ich auch, ich habe halt nur 2 Beine und 2 Arme. Man kann halt, also es ist gar nicht so viel Varianz möglich und manchmal denke ich auch, ich weiß nicht.
Ja, du bist
wohin jetzt, mit meinen Armen?
Jetzt liegt bist auf du der aber Seite. Beim Thema im Bett schlafen und so. Kuscheln vorm Einschlafen, Löffelchen und so.
Ja,
das ist ja auch noch was anderes als irgendwie auf dem Sofa
sein. Auf dem Sofa, da kannst du den Arm rumlegen.
Ja.
Und dann ist halt, du kannst auch so ein bisschen an einer Stelle streichen, dann musst du aber aufpassen, dass du nicht so lange an derselben Stelle bleibst, weil das ist irgendwann auch blöd. Das ist so wie Waterboarding dann.
stopp.
Waterboarding, ich meine das andere.
Genau, du meinst nicht Waterboarding, du meinst diese chinesische Folter, wo genau. Immer ein Tropfen auf dieselbe Kopfstelle auftropft. Das ist nicht Waterboarding.
Nee, hast recht.
Das sind noch unterschiedliche.
Gut, das ist nicht wie Waterboarding.
Unterschiedliche Qualitäten. Auf jeden
Fall ertappe ich mich häufig dabei, dass ich irgendwie denke, ich müsste besser kuscheln, aber ich weiß nicht. Wie?
Ach doch, das geht. Man kann mit ja
Kindern
auch,
geht es sehr gut.
Man kann sich auch gemeinsam entscheiden. Jetzt ist nach einiger Zeit der Moment gekommen. Nein, nicht mal. Ja, kann ja auch sein. Aber man kann ja auch. Und das möchte ich sehr empfehlen. Das ist vielleicht ein guter Lifehack für auch die Paare zu Hause. Einfach mal transparent machen, zu sagen, lass mal tauschen. Dass, wenn man jetzt derjenige war, der seine Freundin oder seinen Freund die ganze Zeit im Arm hatte und immer an derselben Stelle gestreichelt hat und das dann irgendwann zu dem Zeitpunkt übergegangen ist, dass es vielleicht für beide nicht mehr so angenehm ist, ja. Dass man dann einfach mal sagt, wollen wir uns mal umpositionieren, jetzt möchte ich mal derjenige sein oder diejenige, ja. Die oder der gehalten wird. Und das ist total schön. Und ich mag das total gern, mich einfach mit meinem Kopf voran an meine Freundin anzukuscheln und gestreichelt zu werden. Ja. Was sonst ja klassischerweise eher mein, ich will nicht sagen Job ist, aber es kommt schon häufiger vor, dass sie in meinem Arm liegt.
Ich bin auch lieber der sich klein macht.
Ja, es ist schön.
Ich versuche auch immer meinen Kopf unter den anderen Kopf zu positionieren und nicht oben drüber. Ich will auch immer rein in die Höhle.
Das kann ich sehr gut verstehen. Aber ich finde trotzdem, wenn man so Kuscheln so auseinander nimmt, sich so darüber Gedanken macht, dass zwei erwachsene Menschen einfach ihre Körper aneinander drücken, ohne sexuellen Hintergrund, finde ich irgendwie
ja,
seltsam
und absurd. Küssen ist noch seltsamer.
Gott, du hast vollkommen recht.
Ja, und es gibt auch, es ist irgendwo, habe ich das mal gehört oder gelesen, dass Küssen eine gesellschaftlich antrainierte Kulturtechnik ist. Dass das eigentlich nichts Natürliches ist, zwingend.
Machen Tiere sowas nicht? Affen oder so? Küssen die sich nicht auch?
Weiß nicht. Gibt es bestimmt irgendwie auch.
Ich
habe irgendwo mal gehört, dass das sowas ist, was aus dem kulturellen Zusammenhang und nicht aus dem Instinktiven kommt. Mhm. Und dass das halt so ein universelles Zeichen für Zuneigung und Liebe geworden ist.
Interessant, okay, das war
das ist Zeichen von
das
Vertrauen.
Ist sehr, sehr, sehr nah. Ja, wahrscheinlich ist es so Vertrauen.
Mit dem Anstoßen?
Ja, weil natürlich der Kopf-Mund-Bereich bei jedem Menschen krasse Intimzone ist. So eine Intim-Tabuzone, wo eigentlich kein Fremder ran darf. Wo man sich anfällig macht für Krankheiten. Viele Krankheiten kommen auch daher, also auch so Erkältungskrankheiten, einfach durch das Knutschen des erkrankten Partners. Das ist spannend, das kann sein. Aber seltsam ist es super, es ist sehr seltsam.
Es gibt irgendwie manchmal diese Aufnahmen von Skeletten, die sich küssen. Kennst du das?
Ja, ich kenne das, wenn die Haut quasi weg ist. Ja. Würdest du auch noch so einen?
Nee, danke. Ich stelle in der Zwischenzeit das nächste Thema vor. Wusstest du, dass ich mal Gesangsunterricht hatte?
Ja.
Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe, glaube ich, nicht wirklich was dabei gelernt.
Man muss sagen, das ist auch ein kleiner Callback, weil du das, glaube ich, irgendwann mal erzählt hast. Und ich meinte dann daraufhin, darauf möchte ich mal mehr drüber hören.
Genau. Ach, deswegen habe ich es mir, glaube ich, auch reinnotiert. Das ist auch eine der ältesten Notizen deswegen. Und das war schön.
Shit, 5 Liter. 0,5 Liter. Na gut.
Ja. Dann kannst du mir noch was... Das ist gar nicht mein Glas, ne?
Doch. Nein?
Nee, ich hätte noch was anderes. Was hier? Dann schenk mir noch einen kleinen Schluck ein. Hast du ein bisschen weniger und ich ein bisschen mehr. Danke. Und das hat einfach, also erstmal war es eine geile Situation. Es war so eine Privatlehrerin und ich bin zu der nach Hause gegangen und war dann ihr Schüler zu einer Zeit, als es war irgendwie sonderbar.
Wie alt warst du da?
Das ist nicht so lange her. Ich würde sagen, das war so, keine Ahnung, vor 7 Jahren oder sowas.
Nicht so lange her, okay, ja. 7 Jahre.
Also, ich war halt erwachsen sozusagen.
Aber hattest doch keine Kinder.
Nein, stimmt. Hatte ich noch nicht.
Ist gut, okay.
Vielleicht war es auch vor 8 Jahren. Keine Ahnung. Und dann war das immer voll schön, weil ich habe halt, es war mir ein bisschen unangenehm, weil ich in meiner Selbstwahrnehmung, es ist auch ein bisschen so, ich kann halt einfach nicht gut singen. Und es waren auch nur ein paar Stunden und man muss da ja einfach schon das machen. Also man muss halt schon, auch es geht auch nicht darum, es ist nicht so, dass man irgendwo besoffen sitzt und da grölt, sondern es geht darum, richtig und schön zu singen. Und die hat es so gut gemacht, irgendwie so selbstverständlich, es war nicht so bewusst, so ja und jetzt und du kannst ruhig, sondern einfach so ganz natürlich.
Einfach machen.
Einfach machen, ohne ein Ding draus zu machen, aber auch ohne irgendwie Druck oder so, es war total gut. Und dann diese ganzen geilen Übungen, die haben halt richtig dabei geholfen, dass sie gesagt hat, also einmal so Atemgeschichten, aber dann sowas wie aus dem Fenster gucken, da drüben ist ein Balkon und jetzt schmeißt du eine Silbe einfach darüber. Und sie muss richtig auf dem Balkon sozusagen landen.
Ah ja,
okay. Und dieses Vergegenwärtigen von Reichweite und von Kraft und Druck und Lautstärke und das habe ich auch manchmal, bevor wir den Podcast machen, mache ich dieses verschiedene Buchstaben rollen und irgendwie Luft holen. Und was wahnsinnig geholfen hat, ist, dass man sich wirklich bewusst macht, wo ist meine Atmung. Denn wenn du singst, ohne zu atmen, triffst du die Töne nicht mehr. Und dass du einfach überlegst, wo kann ich die Luft ausstoßen und wo ist die Pause, um wieder reinzuholen. Und dann ging es immer wieder so. Und dann hatte ich in kürzester Zeit wirklich einen Fortschritt und habe am Ende da einfach ein Lied gesungen und mich dabei richtig gut gefühlt. Und nicht das Gefühl, wie ich es sonst einfach habe. Da haben wir auch, glaube ich, über meine Kunstlehrer gesprochen.
Wir haben über Kunstlehrer allgemein
gesprochen. Die mir so gezeigt haben, du musst nicht perfekt diese Technik beherrschen, sondern mach einfach mal drauf los.
Ja.
Die mir gezeigt haben, dass eine Sache, von der ich sicher bin und war, dass ich sie nicht kann, irgendwie gelingen kann. Und das war wahnsinnig schön einfach. Ich hab nichts daraus gemacht, nicht darauf aufgebaut, ich habe es nicht geübt oder verfolgt, aber für den Moment war es ein Gefühl von, ich kann eine Sache, die total schön ist und es geht irgendwie.
Das ist sehr spannend. Ich habe dazu eine Frage. Eine Sache, die mir aufgefallen ist beim selber Singen, was ich auch nicht gut kann. Ich finde, und vielleicht ist es das, was du meinst mit Atmen und Silben hinten auf dem Balkon speisen. Es gibt so zwei verschiedene Arten zu singen. Das eine ist so dieses Singster-Sing, wo man so versucht, so mit eher leisen Tönen die Töne zu treffen. Und das andere ist dieses aus der Brust raus, dieses richtig laut und selbstbewusst nach außen singen.
Das traut man sich, das gehört halt richtig gut dazu.
Ganz genau. Also man traut sich das ganz häufig nicht. Oder, und vor allem, weil man halt meistens nicht die räumlichen Möglichkeiten hat, das so zu machen, ohne dass man Angst haben muss, dass das jemand hört.
Richtig.
Und ich habe ja ein bisschen die These, wenn jeder immer die Möglichkeit hätte, aus vollem Leib zu singen und ganz aus sich rauszukommen, dann würden viel mehr Leute auch gut singen können oder schöner singen können.
Ja, in anderen Kulturen ist das ganz normal. Da singen einfach alle und da gehört das dazu.
Ja, das ist und schade.
Und man merkt halt auch, jeder kann so, weil man halt mitsingt, jeder kann so vor sich hin mitsingen und ein bisschen der Melodie folgen. Mhm. Aber man merkt halt, dass das richtig eine körperliche Anstrengung ist. Es ist wirklich vergleichbar mit einem Instrument, das man spielt.
Ja.
Es ist so anders, einfach nur mitzusingen, als dieses bewusste Singen zu machen. Und am Ende hat sie hat ein Klavier gespielt und ich habe gesungen. Und sie hat das dann irgendwie mit so einem Ding aufgenommen, hat mir das hinterher vorgespielt und hat gesagt, das kann nicht sein.
Krass, ja geil.
Also es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ein toller Sänger und es war auch immer noch hier und da irgendwie nicht ganz sauber, aber es war so, dass du das Gefühl hast, das ist was.
Ja, die Töne werden getroffen oder fast getroffen und man merkt, dass da Technik hintersteckt.
Und das war einfach ein Geburtstagsgeschenk von mehreren Freunden zusammen und ich war da irgendwie 5-mal oder weiß ich nicht und das war eine super schöne Erfahrung.
Voll gut.
Ich habe auch Schlagzeugunterricht geschenkt bekommen, das war fürchterliche Scheiße, total daneben, ist dann einfach gar nicht geklappt. Aber das muss ich jetzt nicht weiter ausführen.
Gesangsunterricht. Ja, aber ich finde, ich heize wie Dendemann, ich singe nicht gut, aber ich tue es laut, glaube ich. Wer laufen kann, der kann tanzen, wer reden kann, der kann singen. Einfach machen. Und mit dem nötigen Selbstbewusstsein ist das schon gut. Benni, ich habe folgenden Vorschlag. Wir sind jetzt bei einer guten Stunde.
Ja.
Ich würde sagen, gehen da noch ein.
Mhm.
Und dann ist das unsere kurze Special-Folge vorbei. Ich cool. Und ich nehme jetzt einfach völlig random ein raus. Und zwar nehme ich doch jetzt mal folgendes. Achso, ich habe gescrollt. Ich wundere mich schon, warum mir das alles so wenig bekannt vorkommt. Was sind das für Menschen? Ich brauche jetzt eine Menschen-Einkategorisierung deinerseits, die immer von Juno und Juli sprechen.
Ich habe da nur, ich weiß nicht, meine Tanten oder meine Omas oder so im Kopf. Das sind so Hamburger. Nee, sind, ich weiß nicht, ob das Hamburgisches ist. Das ist alt.
Ich glaube nicht, dass es was Hamburg
ist. Also ich finde, erstmal muss man sagen, was für eine Scheiße, dass es Juni und Juli heißt. Wer hat sich denn den Kack ausgedacht? Insofern finde ich das mit Juni und Juli eigentlich, wobei ich nicht weiß, warum man beide verändern muss. Es reicht doch, wenn du sagst Juni und Juli.
Ja.
Oder Juni und Juli.
Ja.
So wie im Englischen June und July. Ist auch okay.
Ja.
Warum musst du beide? Das hat mich immer schon am
meisten angestört. Naja, doch, das kann ich, glaube ich, erklären, weil es ja durchaus sein kann, dass du mit jemandem sprichst, wo du es nicht weißt und es wird nur vor einem Monat gesprochen und dann weißt du nicht genau, ob das einfach für beide gilt oder ob man sich dann nochmal...
Okay, ich nehme das zurück. Du hast recht.
Mhm. Wobei, eigentlich stimmt das Argument nicht ganz, weil...
Und dann funktioniert, wenn das komplett etabliert wird.
Ja, genau.
Aber der Kardinalfehler, es liegt darin... Warum ist es eigentlich ein Kardinalfehler? Das hat der Kardinal eigentlich immer falsch gemacht. Der Kardinalfehler liegt daran, dass man die Monate Juni und Juli nennt. Haben wir schon mal über den perfekten Kalender, wie heißt der, den sowieso Kalender geredet? Es gibt einen Vorschlag, den Kalender zu ändern und einen Monat mehr zu machen und alle Monate 28 Tage lang zu machen.
Nee, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das kommt ja gar nicht hin.
Doch. Es gibt irgendeinen Trick. Gucke ich nochmal nach. Habe ich mir vielleicht nochmal aufgeschrieben. Ist total geil. Ich habe mich damit mal länger beschäftigt. Der heißt der sowieso Kalender. Und das ist eine Idee, einen weiteren Monat einzuführen, alle Monate gleich lang zu machen. Und es gibt dann das Geilste daran, dass es kommt nur dann hin, wenn man irgendwie zwischen Silvester und Neujahr wirklich eine Woche oder einen Tag wirklich zwischen den Jahren hat, der im Niemandsland ist. Was ich richtig gut finde, dass du wirklich sagst, ja, ist vorbei, Pause,
Tag null.
Nächstes Jahr, finde ich super. Und alles spricht dafür, das zu machen. Es gibt irgendwie nur einige wenige Gründe und das ist zum Beispiel, dass das gesamte Wirtschaftssystem auf Quartalen basiert. Und du keine Quartale mit 13 Monaten hinbekommst.
Ich verstehe.
Ansonsten ist es in vielerlei Hinsicht, bringt es gesellschaftliche Vorteile.
Und dann ist ein 13. Monatsgehalt auch nichts Besonderes mehr.
Ja,
dann
bräuchtest du das 14.
Ja, okay. Aber meine ursprüngliche Frage war, was sind das für Menschen, die so eindeutig und überbetont, vor allem Juno und Juli
sagen? Also ich kenne es Leute, die es einfach gewohnt sind, weil sie es immer so benutzt haben. Das wäre zum Beispiel so mein Großvater, der vor 20 Jahren gestorben ist. Ja, ungefähr. Und dann vielleicht einfach so ein paar Besserwisser.
Meinst du, das sind dieselben Leute, die zu Samstag Sonnabend sagen?
Ja, ich glaube ja.
Das ist eine ähnliche,
Kategorie. Mensch.
Ich finde Sonnabend auch ganz, ganz gut. Das,
Sonnabend und Sonntag ist auch ein bisschen wenig sinnvoll.
Übermacht
weil das beides Tage sind Sinn. Und das eine auf jeden Fall kein Abend.
Bei der Gelegenheit fällt mir eine Sache, die ich ja vom Hören her ganz schrecklich finde, aber die leider auch echt Sinn ergibt, ist, dass dieses ostdeutsche Ding und auch, glaube ich, süddeutsche mit Viertel neun und Dreiviertel neun. Das ergibt ja leider Sinn. Wenn halb neun total etabliert ist, ist es eigentlich nicht sinnvoll, dass Viertel neun und Dreiviertel neun nicht viel benutzt wird.
Ich finde es ja okay, dass halb neun auf das Nach und das Vor verzichtet, weil es kein Nach und Vor braucht, weil es sowohl nach als auch vor ist.
Genau.
Halb vor zehn bringt nichts, weil es dasselbe ist wie halb nach neun.
Genau.
Deswegen finde ich das einfach und pragmatisch das okay, aber ich finde es einfach viel besser, wenn du Viertel nach und Viertel vor sagst. Dieses Dreiviertel...
Es ist aber trotzdem objektiv sinnvoll. Ich finde das ja auch nicht gut. Ich finde, mir zieht sich auch immer.
Nee, du weißt nämlich nicht, ob es Dreiviertel vor oder Dreiviertel nach ist.
Na, doch, na klar.
Dreiviertel zehn?
Nein, pass auf, es ist ganz einfach. Wenn wir jetzt von.
Ach so, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Nur klappt das recht.
Ich habe recht. Also, pass auf, 8.30 Uhr ist halb neun. Da.
Beißt die Maus
da, keinen da Faden. Da beißt die Maus keinen Faden ab, da sind sich alle sicher. Das heißt. Von 8 Uhr angesehen ist die Hälfte zu 9 geschafft. Wenn man Viertel 9 hat, ist von 8 Uhr angesehen. Es geht ja, man rechnet ja quasi immer in komplette Stunden. Es ist ein Viertel von 9 und Dreiviertel 9 ist Viertel vor 9. Also
es klingt aber einfach scheiße.
Ja, es klingt scheiße.
Weil du bei Dreiviertel ist eine Mengeneinheit sozusagen. Da brauchst du eine.
Aber halb ist doch genauso eine Mengeneinheit.
Ja, aber halt ist halt immer genau zwischen zwei
Dingen. Ich fühle mich nicht gut dabei, das zu verteidigen, weil ich das ja auch nicht in meinem Sprachgebrauch hat. Aber man kann leider nicht von der Hand weisen, dass es eine innere
Logik hat. Wahrscheinlich, ich schätze, wenn wir in einem anderen Sprachraum groß geworden wären, wo man das sagt, dann würde es uns leichter fallen, das andere zu verachten.
Ja, ganz bestimmt.
Als es uns jetzt fällt, trotzdem bin ich es einfach gewohnt und es ist richtig und besser und ich mag, es ist mir sehr unsympathisch.
Ja, ich finde das auch nicht gut. Überhaupt nicht.
Das trotzdem, ist dein letzter Schuss gewesen?
Ja, Juli war mein letzter Schuss. Ich bin nochmal abgelitten zu den Aussies.
Ich habe so viele gute Sachen, aber ich bin einfach so angepisst davon, dass ich so viele alt habe, dass ich die ganze Zeit nur von oben weggenommen habe.
Ist in Ordnung.
Und ich habe jetzt eine letzte Sache, ich habe eben schon überlegt, ob ich sie lösche. Aber es ist einfach ein bisschen lustig, auch wenn es Quatsch ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen. Ja, du hast mich kritisiert dafür, dass ich so wenig Hände wasche. Und in der Tat habe ich festgestellt, dass ich, seit es Corona gibt, entgegen allen Empfehlungen, nicht mehr Hände wasche als sonst. Und es liegt ein bisschen daran, dass ich nicht so richtig an die Effektivität von Händewaschen glaube.
Okay.
Und das entbehrt sich in der Grundlage, aber ich stelle mir das halt so vor. Ich wasche mir die Hände und schon wenige Momente nachdem bin ich schon wieder in Kontakt mit so vielen Dingen, Gegenständen, dass ich einfach das Gefühl habe, ich müsste mir eigentlich permanent die Hände waschen, um einen Unterschied zu machen. Ich kann nicht gegen anwaschen. Und ob ich mir nun 2, 3 oder 10 Mal am Tag die Hände wasche, es ist sofort kontaminiert wieder.
Es ist sofort kontaminiert, aber es kommt ja auf die Menge an. Und wenn du dir gründlich die Hände wäschst, dann hast du das, was bis dahin an Kontamination drauf war, halt runter.
Ja, aber ich hab doch, bevor ich mir die Hände wasche, schon 200 Mal mir ins Gesicht gebatscht.
Ja, und das ist jetzt so
naja,
gut, deswegen, dass du also, das nicht verhindern musst.
Ich
wollte
sozusagen zwischen jedem Gegenstand und meinem Gesicht immer ein Waschbecken.
Und davon abgesehen, dass ja auch die Corona-Empfehlung eindeutig ist, sich möglichst wenig ins Gesicht zu fassen. Davon mal ganz abgesehen. Es ist aber doch trotzdem so, dass jedes Mal, wenn du den Kontaminationsgrad deiner Hände auf Null oder setzen kannst oder reduzieren kannst. Das ist wie morgens dein Bett machen oder nicht? Machst du morgens dein Bett?
Niemals.
Ja, ich auch nicht. Wenn ich, da. Aber das ist trotzdem, das ist so wie, als würdest du sagen, es lohnt sich nicht duschen zu gehen, weil ich werde ja sowieso wieder schmutzig und trotzdem gehe ich wieder duschen.
Der Vergleich regelmäßig. Ist gut. Der Vergleich ist gut, aber irgendwie denke ich, es kann nicht so richtig was gegen Viren bringen. Und überall steht es immer, das ist das Entscheidende, schon vor Corona war immer, das hilft uns, Kampf gegen Viren, Hände waschen. Und irgendwie denke ich immer, nee, das ist doch, also vielleicht verstehe ich auch einfach nicht so richtig, wie Viren funktionieren. Aber
ich möchte ganz kurz einhaken, du redest jetzt die ganze Zeit von Viren, Bakterien und sonstige Krankheitserreger, Parasiten, whatever, sind da genauso wichtig. Das geht jetzt nicht nur im Kampf gegen Viren.
Also der Sticker bei uns in der Arbeit auf dem Klo, der schon vor Corona da hing, ist von Wir gegen Viren.
Ja, weil Wir gegen Bakterien nicht so schön alliteriert, phonetisch.
Viren gegen uns. Oder zurückgeschlagen. Ja, von mir aus auch das, aber irgendwie.
Aber pass auf, ich kann dir eine Sache ganz einfach sagen. Ich habe ja ein grundsätzlich relativ gutes Verständnis vom menschlichen Körper und Krankheitsgeschehen und so weiter. Jobbedingt. Ich bin mir zu 100% sicher, wenn man als Mensch und auch wenn du in der Lage wärst, die Mikroben und potenziellen Krankheitserreger auf deinen Händen sehen zu können und wahrnehmen zu können, würdest du es zumindest nicht für so unsinnig halten, das mit einer größeren Regelmäßigkeit zu tun,
insbesondere. Weil man auch sehen kann, wie sie langsam anwachsen und so weiter.
Genau, und einfach wie.
Ja, aber ich denke mir, also in meiner Vorstellung ist es einfach sofort vorbei.
Ja, das ist nicht so.
Ich wasche mir die Hände und 2 Minuten später habe ich Milch, also ähnlich wie mit den Vogelmilch.
Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was du anfäst in der Zwischenzeit, aber ganz generell nicht. Hast du schon mal was von einem Abklatschtest gehört?
Nein.
Pass auf. So.
Aber ich freue mich, also ich habe das ja auch ein bisschen selbstironisch reingeschrieben, weil ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist. Aber es ist so ein Gefühl in meinem Hinterkopf, dass ich irgendwie
zweifle. Abklatschtests sind quasi mikrobiologische Untersuchungen, wo man seine Hand, so wie sie gerade ist, auf eine Petrischale einmal raufdrückt, dann nimmt man sie weg und dann bebrütet man das und dann gibt es da halt so potenzielle Bakterienkulturen. Und bei ungewaschenen Händen sehen Abklatschtests so aus. Man kann einfach mal Abklatschtests googeln und da sieht man verschiedene Varianten. So kann es aussehen, so kann es aussehen. Also wirklich genau da, wo die Finger und die Handflächen aufgelegen sind, wachsen halt viele, viele Bakterien. Und diese Abklatschtests unterscheiden sich natürlich.
Gravierend, je nachdem, wie lange das letzte Händewaschen
genau
ist. Was oder man angefasst hat.
Eher wahrscheinlich sogar noch in Bezug auf Händedesinfektion.
Das heißt auch immer, dass die Kloschüssel sauberer ist als jeder Türgriff.
Oder jeder Bart.
Bei Bärte sind das so
schlimm. Männliche Bärte sollen ja schrecklich sein.
Meiner nicht.
Doch, ich glaube auch deiner und meiner auch. Das ist einfach so, gerade wenn man sich viel ins Gesicht fässt. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist ja in den meisten Fällen auch gar nicht schlimm.
Du hast mich überzeugt.
Hände waschen ist schon sinnvoll.
Ich wusste es ja immer schon, aber es ist trotzdem so ein bisschen...
Ein bisschen wie diese Corona-Leugner, die jetzt irgendwie meinen, ich lasse mir doch nicht sagen, weil ich mir die Hände zu waschen habe.
So würde ich sagen, ist es nicht.
Nein, ich weiß, es nicht so ist, aber da denke ich mir immer, ey Leute, das ist doch jetzt nichts, was euch die Regierung sagen muss. Das hättet ihr doch einfach mal zu Hause in eurer Erziehung mitbekommen müssen, dass man sich mehr oder weniger regelmäßig die Hände wäscht. Ich war auch kein guter Händewascher und ich auch heutzutage, trotz Corona, gerade also tatsächlich primär, wenn ich auch Zeit viel zu Hause verbringe, also den ganzen Tag zum Beispiel, weil ich weiß, ich muss nicht raus, dann wasche ich mir auch nur irgendwie 50% der Fälle nach dem Pink in die Hände. Aber das liegt auch daran, weil ich mir dann in den 50%, wo ich sie mir nicht wasche, auch einfach nicht abwische und dann den nassen Fleck in der Unterhose
Das mag Kauf ich überhaupt nicht. Das kann ich wiederum nicht ertragen.
Man kann so wackeln,
das
weißt du?
So lange.
Ja, ich weiß. Aber man kann
dann, immer noch ein Tropfen.
Man kann,
vor allem, wenn man im Stehen pinkelt.
Nee, das sollte man ja nicht tun.
Wenn man im Stehen pinkelt.
Macht man nicht.
Und dann fertig ist.
Dann ist schlimm.
Und dann einpackt.
Ja, dann war man noch nicht fertig.
Beim Einpacken kommt immer noch was.
Das stimmt.
Das und ich versuche alles. Ich hüpfe, ich mache es und es bringt nichts.
Das ist einer von mehreren Gründen, nicht im Stehen zu pinkeln.
Ja.
Aber manchmal gibt es nur ein Pissoir oder so, weil das andere in der Öffentlichkeit besetzt ist oder nicht zumutbar.
Oder nur ein Waldstück.
Oder nur ein Waldstück ist. Ja,
so ist das.
Okay, das war ein schöner Abschluss. Das war fast ein kleiner Callback zu unserer Folge Alles über Toilettenetikette.
Ja,
wunderbar. Dann
können wir auch noch mal als weiteres Special unsere bisherigen Folgen, die alles über hießen, aber nicht wirklich alles über waren und wirklich alles über die Dinge waren.
Nochmal die Informationen komplettieren.
Ja, wirklich alles über Jumbo Schreiner.
Ich wollte gerade sagen, bereite ich wieder so ein Referat vor, nur diesmal über Jumbo Schreiner. Das wäre doch auch eine gute Idee, wenn wir uns sonst nichts mehr zu erzählen haben.
Genau, wenn unsere Handy-Notizen eines Tages alle sind. Aber keine Sorge, mein Handy ist noch bickebacke voll. Das hat jetzt mal was gebracht, muss ich sagen.
Genau, man hat ein bisschen was weggeschafft.
Aber
sag doch mal, wenn ihr das gehört habt, wie hat euch das gefallen? Ist das irgendwie cool, so irgendwie so rush, rush, rush durch die Themen durch? Ich meine, wir hätten uns noch viel länger über Beerdigungen unterhalten können. Ja. Wir haben, glaube ich, mit Abstand am meisten und längsten darüber gesprochen.
Das wäre auch das einzige Thema, das potenziellen Folgenthema.
Genau, ist auch ein gutes, starkes Thema. Wie hat euch das gefallen? Das würde ich gerne wissen und schreibt uns das bei ich habe eine Sache vergessen, in der letzten Folge zu erzählen. Das kann ich jetzt in dieser Folge machen. Es ist nicht nur so, dass es uns im Grunde überall gibt, wo es Podcasts gibt. Deezer, Apple, Google,
Spotify,
sondern sollte das jetzt schon offiziell veröffentlicht werden, auch bald bei Amazon, bei Audible. Es ist nämlich so, dass Amazon gerade daran arbeitet, eine eigene Podcast-Sektion bei Audible. Es gibt Audible-exklusive Podcasts, die laufen aber aktuell noch, so wie ich es verstanden habe, unter demselben technischen Kategorie wie die normalen Hörbücher, die du dir bei Audible runterladen kannst. Und jetzt arbeiten sie gerade daran, das Podcast exklusiv davon zu listen.
Ja.
Dass man halt dann nur nach Podcasts suchen kann. Und sobald das online geht, werden wir da mit dabei sein.
Oh.
Dann gibt es auch
als Launch-Titel.
Als Launch-Titel hoffentlich.
Wir haben vergessen, glaube ich, unser lieber Leck hat ja noch was geschrieben zu Zeitreisen. Erinnerst du das noch?
Ja,
hat er gesagt, aber die Themen vorher benennen. Ich meine, das ist jetzt ewig hier und das ist die falsche Folge.
Ja.
Insofern belassen wir es hier bei einer Entschuldigung.
Genau, Entschuldigung, Leck an dieser Stelle.
Dass wir deine Mühe nicht gewürdigt haben und aufgegriffen haben.
Genau, da kommen wir vielleicht nochmal wann anders drauf. Vielleicht haben wir irgendwann so einen zweiten Frühling, wo wir alle Folgen nochmal neu machen und dann mit Teil 2 benennen. Also alle Themen nochmal.
Unwahrscheinlich. Und wenn, dann werden wir auf jeden Fall nicht mehr daran denken.
Nein.
Und wenn wir daran denken, werden wir die Nachricht nicht mehr wiederfinden.
Also,
du hast keine Chance. Das war irgendwas. Weißt du noch, worum es ging? Ich weiß es nicht mehr.
Doesn't gonna happen. Doch, ich weiß es ganz genau tatsächlich. Da ging es um, dass ja Zeitreisen auch Reisen durch den Raum sein müssten, weil man sonst ja zu einer Zeit auskommt, wo die Erde gar nicht an der Stelle ist, wo sie sich zu dem Zeitpunkt gerade befindet, ist, wo du anfängst zu reisen.
Ist ein relevanter Aspekt.
Ja.
Und das sei, ja.
Ja.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Machen wir es auch nicht. Vielen Dank. Wir hören uns in einer Woche wieder mit einer regulären Folge. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr das Thema davon erfahrt. Das wird mindestens genauso groß wie das Internet. Ich bedanke mich sehr und wünsche mir eine Rückmeldung. Positiv oder negativ, einfach ein bisschen Feedback, das wäre toll. Und wenn wir gar nichts hören, wir machen, es gibt immer noch nur meine eigene iTunes-Bewertung, aber da habe ich die Hoffnung aufgegeben. Und wenn wir nichts hören von euch, dann gehen wir davon aus, dass ihr das alles richtig geil findet, was wir machen. Und dann machen wir einfach weiter mit dem, was uns Spaß macht.
Ich habe jetzt eine Bahn zu catchen.
Catch your Bahn.
Ich wollte nochmal Pipi.
Ich auch. Und das ist auch eine gute Information.
Du musst Pipi, bevor ich meine Bahn kriege.
Auf jeden Fall das. Finde ich auch gut, dass wir jetzt ganz am Ende der Folge noch mit darüber reden, dass wir jetzt Pipi machen gehen. Geht auch mal Pipi machen. Und aber ganz ehrlich, wenn man einen Podcast hört, kann man währenddessen auch sehr gut Pipi machen. Deswegen denke ich mal, dass niemand, der das jetzt gerade noch hört, aktuell Pipi muss. Ist meine Prognose.
Mit Kopfhörern dann, oder was?
Ja.
Ich mag nicht mit Kopfhörern auf Klo sitzen.
Was?
Das mag ich nicht. Oh, dann hängt das Kabel immer so auf den Beinen rum.
Du hast Kopfhörer mit Kabel? Oh Mann, ey.
Gute Nacht, ihr Lieben.
Dass du einen Podcast hast. Keine Ahnung von Technik, aber einen eigenen Podcast. Alles richtig gemacht, mein Freund. Bis zum nächsten Mal.
Eure beleuchteten Brüder.